Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Existenzangst und fehlende Kontakte, wie die Corona-Krise die psychische Gesundheit beeinträchtigt. Ein Feature von Katharina Schröder.
Telefonseelsorge, guten Tag.
In der Telefonseelsorge der Diakonie in Hamburg ist in diesen Wochen viel zu tun. Seit Ende März gehen dort täglich rund 50% mehr Anrufe ein. Zu viel für die rund 90 Ehrenamtlichen, von denen hier rund um die Uhr immer zwei im Einsatz sind. Im Schnitt können die Mitarbeiter in diesen Wochen nur knapp jeden dritten Anruf entgegennehmen. Das macht rund 80 Gespräche innerhalb von 24 Stunden.
Ja, das Eigentümliche ist, dass wir gar nicht oftmals direkt über Corona sprechen, sondern wir sprechen über deren Alltagssorgen, die sie auch ohne Corona vermutlich hätten, Beziehungssorgen, ausgenommen jetzt die finanziellen Sorgen, da spielt Corona eine große Rolle.
Pastorin Babette Glöckner leitet die Telefonseelsorge.
Zu Beginn der Krise war schon, oh, wie ungewohnt ist das denn? Auch es kamen ganz unterschiedliche, Ängste, die wir gehört haben, die jetzt so ein Stückchen abebben, weil es so eine Form von Gewöhnung gibt, aber auch aufatmen, da normalisiert sich wieder was, wir dürfen schon mal wieder mehr in Kontakt kommen und so. Was immer noch am Telefon ist, ist so die unterschwellige Sorge, wenn das mal aufhört, war es das dann oder kriegen wir das noch mal viel schlimmer? Ist das jetzt nur der Anfang? Wann hört es eigentlich wirklich auf? Hört es auf? Also so der Umgang mit der totalen Unsicherheit. Etwas ist außer Kontrolle und wir haben es jedenfalls nicht in Kontrolle. Das ist total schwer auszuhalten.
Eine Bedrohung schwappte in den Alltag. Das Virus kann jeden treffen, egal ob jung oder alt, ob arm oder reich. Warum tötet es den einen und verursacht beim nächsten nur einen Schnupfen? Was würde es in meinem Körper anrichten, wenn es mich träfe? Eine merkwürdig abstrakte und doch auch sehr konkrete Bedrohung des Lebens, die praktisch alle Alltage umkrempelte. Eine wirkliche Großlage. Nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg waren Schulen, Kitas, Fitnessstudios und Restaurants über Wochen geschlossen. Nie zuvor haben so viele Menschen im Homeoffice gearbeitet und das Haus gehütet. Was macht es mit uns, wenn wir Angehörige wochenlang nicht sehen dürfen? Was heißt es, wenn wir Kontakte zu Freunden monatelang nur per Telefon, Video und Chat aufrechterhalten? Welche Erfahrungen, welche Ängste bleiben? Darauf kann es im vierten Monat der Pandemie nur erste Antworten geben, denn die Erforschung der psychischen Langzeitfolgen wird Fachleute in aller Welt noch lange Zeit beschäftigen.
Also wir sind während der Corona-Krise durch verschiedene Phasen hindurchgegangen. Der psychologische Ausgangspunkt hängt mit einer sehr großen Ohnmachtserfahrung zusammen. Das heißt, wir haben seit dem Beginn der Corona-Epidemie die Erfahrung gemacht, wir sind einer Bedrohung ausgesetzt, die wir nicht verstehen, die wir nicht fassen, die wir sinnlich nicht wahrnehmen können, weder riechen noch schmecken noch hören. Das heißt, wir haben kaum eine Handhabe und das ist seelisch eigentlich der größtmögliche Störfall, weil wir handlungsunfähig sind.
Sagt Stefan Grünewald. Er ist Psychologe und leitet das Rheingold-Institut für tiefenpsychologische Marktforschung in Köln. Zusammen mit Kollegen hat er eine erste Studie zum Umgang der Deutschen mit dem Lockdown durchgeführt. Die Ohnmachtserfahrung und die erlebte Handlungsunfähigkeit sind für Stefan Grünewald die Erklärung für das Phänomen Hamsterkauf, das wir in den ersten Wochen der Pandemie im Supermarkt beobachten konnten.
Und all das, was wir während der Krise jetzt beobachten, war sehr stark davon bestimmt, die Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen. Angefangen von den Hamsterkäufen, wo man sich zeigt, ich bin wieder handlungsfähig, über das Horten von Toilettenpapier. Gerade in der Krise ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass man noch geschäftstüchtig ist. Gerade das Toilettenritual ist sozusagen der persönliche Inbegriff und Beginn von Kontrolle. Früher als Kinder sind wir dafür belobigt worden, wenn wir das kontrolliert zu Wege brachten. Und in Situationen, wo uns sich die Kontrolle entzieht, wollen wir zeigen, wir sind dennoch geschäftstüchtig und kontrolliert.
Lebensmittelknappheit bzw. Angst davor, das kennen die meisten allenfalls als Nachricht aus weit entfernten Kriegsgebieten. Im sicheren Deutschland, so haben wir lange geglaubt, kann uns so etwas nicht treffen. In ihrer Studie haben Stefan Grünewald und seine Kollegen sehr genau erfragt, wie unterschiedlich die Menschen mit diesen Erfahrungen zurechtgekommen sind.
Es gibt einen Teil der Bevölkerung, der leidet sehr stark unter dem Lockdown, beziehungsweise hat da sehr stark drunter gelitten. Das waren Menschen, die hatten existenzielle Sorgen. Sie konnten ihr Restaurant, ihre Eventagentur, ihrer Tätigkeit nicht mehr nachgehen. Die fühlten sich überfordert durch Homeschooling und Homeoffice. Ein anderer Teil der Bevölkerung beschrieb aber in den tiefen Interviews eine komplett andere Wirklichkeit. Die schwärmten sozusagen von einer paradiesischen Zeit der Entschleunigung. Beispiele, eine junge Mutter sagte im tiefen Interview, das ist jetzt die schönste Zeit in meinem Leben. Ich habe ganz viel Zeit für meinen Säugling, die Verwandten müssen draußen bleiben. Junge Studenten beschreiben, wie sie in ihre Kernfamilien zurückkehren, da sehr gut versorgt werden und jeden Abend finden vorweihnachtliche Spiele-Sessions statt. Liebespaare beschreiben, dass sie noch nie so viel Innigkeit und Sex erlebt hätten wie in dieser Corona-Lockdown-Zeit. Das heißt, wir erleben im Moment eine sehr stark polarisierte Wirklichkeit.
Die einen machen positive Erfahrungen, die anderen leiden. Auch das macht diese Krise besonders. Im Guten wie im Schlechten verstärkt sie Vorlieben, Charakterzüge und Probleme, die jeder von uns in und mit sich herumträgt. In seiner Praxis trifft der Zwickauer Psychologe Sven Quillitsch allerdings eher auf diejenigen, die unter der Krise leiden. Ähnlich wie bei der Hamburger Telefonseelsorge hat sich auch bei ihm kein Patient ausschließlich wegen der Corona-Folgen gemeldet. Aber Quillitsch hat beobachtet, dass es häufig den Patienten besonders schlecht geht, die schon vor Corona unter Depressionen litten.
Gerade beispielsweise bei der Behandlung von Depressionen ist halt die Aktivierung oder die sportliche Betätigung was Essentielles. Und viele Angebote sind da halt jetzt weggebrochen. Selbsthilfegruppen beispielsweise, mit denen habe ich zu tun, die können halt nicht in sich zusammenfinden. Und das ist schon dramatisch und ja für Patienten, die sowieso schon belastet sind, eigentlich ein Punkt, der oben drauf kommt. Man muss davon ausgehen, dass dann eine Krankheit nicht behandelt ist. Ne? Das ist ja so, als würden Sie zum Arzt gehen und der Arzt sagt, ich habe aber kein Medikament, das kann ich Ihnen im Moment nicht verschreiben, dann bleibt die Krankheit einfach da. Also so, die Krankheit wird dann ja nicht behandelt oder sie kann dann halt schlechter behandelt werden, weil die wirksamen Mittel nicht zur Verfügung stehen, wie soziale Kontakte. Man muss davon ausgehen, umso länger eine Depression anhält, umso erschreckender ist halt dann das Risiko, dann auch, dass es halt nicht mehr weggeht, dass der Krankheitsverlauf dann in einen chronischen Zustand übergeht und halt dann so bleibt.
Zu befürchten ist das besonders dann, wenn die Folgen eines Ereignisses noch lange nachwirken. 4 Jahre nach dem Reaktorunglück in Fukushima litten Menschen, die die Region verlassen mussten, beispielsweise 5-mal häufiger an posttraumatischen Belastungsstörungen und Depressionen als Menschen in der sonstigen Bevölkerung. Psychologe Sven Quillitsch macht sich Sorgen, was den weiteren Verlauf der Corona-Krise angeht.
Und wir können dann davon ausgehen, dass das, und davon bin ich auch fest überzeugt, dass die eigentliche Welle an psychischen Folgestörungen, die rollt jetzt erst auf uns zu. Ich erwarte mit Erschrecken die Zahlen für dieses Jahr, was dann die Suizidrate in Deutschland angeht. Also ich gehe fest davon aus, dass die auch nochmal steigen werden. Ich hoffe natürlich, dass das nicht der Fall ist, aber befürchte das, dass das doch auch eine Folge dieses Shutdowns sein wird, dass wir eine erhöhte Suizidrate haben werden.
Betrachtet man die Situation aus der evolutionsbiologischen Perspektive, dann könnte man sagen, für monatelanges Abstandhalten sind wir Menschen nicht gemacht. Berührungen. Vom Händedruck bis zur innigen Umarmung sind für unsere sozialen Beziehungen wie biochemischer Klebstoff. Schon in den 50er und 60er Jahren zeigte der US-amerikanische Psychologe und Verhaltensforscher Harry Harlow, in Versuchen mit Affenkindern, dass diese lieber verhungern, als auf die Nähe und die körperliche Bindung zu ihrer Mutter zu verzichten. Seine Versuche gelten als Nachweis dafür, dass soziale Bindungen für die emotionale Entwicklung und unser Wohlbefinden enorm wichtig sind. Heute wissen wir, dass viele von uns besonders gut entspannen können, wenn sie Berührungen spüren. Wenn jemand Angst hat, halten wir seine Hand. Wer vor einem wichtigen Termin aufgeregt ist, dem hilft oft eine kurze Umarmung. Aber Berührungen lassen sich nicht digitalisieren. Die Psychologin Barbara Lubisch aus Aachen hat insbesondere bei Alleinstehenden beobachtet, dass ihnen der Austausch per Telefon und Video nicht reicht. Auch viele ältere Menschen leiden sehr darunter.
Es gibt ja auch diejenigen, die sagen, ich kann zwar telefonieren, aber mit Video umgehen, das kann ich nicht. Ich habe auch gar nicht die Möglichkeit, mir das technisch zu beschaffen. Und die sich auch sperren dagegen. Die sagen, ich möchte auch mal jemanden in den Arm nehmen können. Und das reicht mir alles nicht als Ersatz, was jetzt so die Technik hergibt.
Obwohl also alles darauf hindeutet, dass die Krise und ihre Folgen unserem Wohlbefinden eher schaden, begegnet die Psychologin Barbara Lubisch auch Patienten, die psychisch profitieren, allerdings eher kurzfristig.
Da ist bei manchem sogar eine Entlastung, weil Verschiedenes, was auch angstauslösend ist, im Moment ja gar nicht ging. Ne? Also Vorträge zu halten war im Moment nicht nötig oder in Situationen zu begeben, die einem sonst Angst machen. Vieles ging da jetzt gar nicht. Da konnte man guten Gewissens sagen, auch ich bleib zu Hause und so.
Auch Menschen mit Zwangsstörungen, wie beispielsweise dem Drang, sich häufig die Hände zu waschen, empfinden die Krise zum Teil durchaus als Erleichterung. Ihr Verhalten ist plötzlich gesellschaftsfähig geworden. Zu Sven Quillitsch und Barbara Lubisch kommen Menschen, die schon vor Corona psychische Probleme hatten. Aber was macht das Virus mit der Psyche der Allgemeinbevölkerung? Damit beschäftigt sich Moritz Petzold. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité Berlin und hat gemeinsam mit Kollegen eine Online-Umfrage durchgeführt.
Ungefähr 60% der Leute haben Sorgen bezüglich sozialer Konsequenzen und das sind deutlich mehr als Menschen, die Ängste vor ökonomischen Konsequenzen berichten. Das sind ungefähr 45%. Mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass die sozialen Konsequenzen im Social Distancing-Bereich schneller spürbar waren für viele Menschen als die ökonomischen Konsequenzen.
6.500 Probanden nahmen an der Online-Umfrage teil, die Petzold und seine Kollegen in der letzten März- und der ersten Aprilwoche durchführten. Die Ergebnisse liegen jetzt vor und wurden in der Fachzeitschrift Brain and Behavior veröffentlicht. Ein Ergebnis: 4,5 Stunden dachten die Befragten zum Zeitpunkt der Umfrage täglich über Corona nach. Ein Viertel der Befragten beschäftigte sich sogar mehr als 6 Stunden täglich mit der Pandemie. Enorm hohe Werte. Aus älteren Studien wissen die Forscher, dass Menschen sich in normalen Zeiten durchschnittlich 1/2 Stunde bis 1 Stunde täglich mit sorgenvollen Themen beschäftigen. Zu Beginn der Krise war dieser Wert also um ein Vielfaches erhöht. Tendenziell litten Frauen etwas mehr unter Ängsten als Männer. Allerdings ist unklar, inwiefern das spezifisch für die Corona-Pandemie ist, denn Frauen leiden im Durchschnitt generell häufiger unter Ängsten als Männer. Auch das Risiko, sich selbst mit dem Coronavirus zu infizieren, wurde von den Teilnehmern der Umfrage als extrem hoch eingeschätzt. Rund 40% gingen davon aus, dass sie in den nächsten Monaten selbst erkranken.
Um das einzuordnen, das hätte bedeutet, dass Anfang Mai ungefähr 30 Millionen Fälle in Deutschland existiert hätten. Das heißt, wir haben hier gesehen, die Menschen haben das Risiko deutlich überschätzt, dass sie infiziert werden könnten.
Moritz Petzold warnt jedoch davor, Ängste in Zusammenhang mit der Pandemie oder dem Lockdown gleich als pathologisch einzustufen.
Das ist, denke ich, auch ganz wichtig, das zu betonen, dass es in so einer Situation völlig normal ist, Ängste zu entwickeln und dass das in der Regel auch von alleine wieder abklingt. Also wenn man jetzt große Sorgen hat, nicht heißt, dass man irgendwie eine psychische Erkrankung oder gar eine Angststörung entwickelt.
Eine Erkenntnis, die Moritz Petzold und seine Kollegen aus der Umfrage gewonnen haben, lautet deshalb vereinfacht gesagt: Die Ängste, die viele Menschen entwickeln, sind gravierender als die tatsächlichen Konsequenzen, die die Infektion statistisch betrachtet für sie persönlich hat. Wenn man über Monate einer Lebensbedrohung ausgesetzt ist, wenn sich der Alltag von Grund auf verändert und es völlig unklar ist, ob das uns vertraute Leben jemals zurückkommt, dann sind die Voraussetzungen wie geschaffen für die Entstehung von Albträumen. Psychologen haben herausgefunden, dass Albträume zunehmen, wenn wir psychisch Belastendes erleben. Sie entstehen, weil unser Gehirn Informationen unterbewusst weiterspinnt und sie dabei dramatischer werden lässt, als sie es eigentlich sind. Die Psychologin Annika Gieselmann von der Universität Düsseldorf.
Genau, das kann man sich so als Modell ganz vereinfacht so vorstellen, dass sich in der Nacht unser Gehirn die Dinge, die wir so erlebt haben und die Emotionen, die wir gehabt haben, hervorkramt und sich nochmal anschaut und dann integriert halt in den großen autobiografischen Wissensspeicher ins Langzeitgedächtnis, das wir halt haben und dann diese neuen Fragmente einbaut. Und eine Idee ist, wie dann Albträume auch entstehen. Das ist, wenn dieser Mechanismus nicht richtig funktioniert, dass dann dieses Negative dann ein Eigenleben entwickelt und halt sich aufschaukelt, schlimmer wird und wir dann davon dann aufwachen.
Etwa 5-7% der Erwachsenen leiden normalerweise regelmäßig, also zwischen einmal im Monat und einmal in der Woche, unter Albträumen. Auch wenn es noch keine spezifischen Untersuchungen aus der Zeit der Corona-Pandemie gibt, so weiß man beispielsweise aus einer Studie der US-amerikanischen Psychologen James Wood und Richard Butzin aus den 90er Jahren, dass Albträume zunehmen, wenn Menschen Furchterregendes erleben. In der Studie der beiden Wissenschaftler ging es um die psychischen Auswirkungen eines Erdbebens in San Francisco.
Man hat zwei Gruppen miteinander verglichen. Einmal eine aus Stanford und San Jose, also das heißt in Regionen, in denen man direkt von dem Erdbeben betroffen war. Und hatte dann sozusagen eine Kontrollregion, die nicht direkt von dem Erdbeben betroffen war, aber natürlich davon gehört hat aus den Medien und so weiter. Und aus beiden Regionen hat man Studierende befragt und sie gebeten, ein Traumtagebuch zu führen. Und was man gezeigt hat, ist, dass diejenigen, die direkt von dem Erdbeben betroffen waren, dass die 40% von denen hat mindestens einen Albtraum berichtet, im Gegensatz zu 5% in der Kontrollgruppe. Und man kann sich daraus vielleicht ein wenig ableiten, dass Albträume einfach auch viel damit zu tun haben, wie das Gehirn Stress oder einfach auch ein Extremereignis bewertet, beurteilt. Und dass es gar nicht jetzt per se was sein muss, was jetzt eine psychische Störung ausmacht, sondern dass vielleicht ja auch die Träume an sich und dann auch die Albträume einfach ein normaler Mechanismus ist, um die Angst zu verarbeiten, die einfach mit den Extremereignissen einhergeht.
In den meisten Fällen werden Albträume im Laufe der Zeit weniger und verschwinden irgendwann vollständig. Gelingt das nicht, kann Betroffenen die sogenannte Imagery Rehearsal Therapy, auf Deutsch Albtraumtherapie, helfen.
Und das sind so die zwei Elemente der Therapie, dass man den Albtraum nimmt und sich dann daraus eine Geschichte macht, die eben gar nicht mehr so bedrohlich und so stresserzeugend ist, sondern man nimmt die Geschichte und baut sich zum Beispiel ein angenehmes Ende oder man nimmt die Geräusche und überlegt sich, was könnten die denn sonst noch bedeuten? Ist vielleicht das Rascheln einfach nur meine Mutter, die wieder reinkommt, weil sie ihren Schlüssel vergessen hat? Und dann ist es gleich gar nicht mehr so bedrohlich, als wenn das jetzt irgendwie ein Mörder ist, der versucht, ins Haus reinzukommen. Und das Gute ist, dass das dann auch hilft, die Träume nachts nicht mehr so schlimm werden zu lassen.
Wovon hängt es aber nun ab, ob wir durch eine Extremsituation wie die Corona-Pandemie unter Albträumen leiden oder nicht? Was führt überhaupt dazu, dass einige von uns massive Ängste entwickeln, während die ungewohnte Situation andere scheinbar überhaupt nicht aus dem Gleichgewicht bringt? Die Hamburger Pastorin und Leiterin der Telefonseelsorge der Diakonie, Babette Glöckner, hat darauf eine ganz klare Antwort.
Ich würde sagen, immer wieder, was das Heilsamste überhaupt ist, Menschen sind Beziehungsmenschen, Beziehung, Beziehung, Beziehung und Beziehungspflege. Und das nicht erst, wenn ich in eine Krise gerate, sondern dass ich immer gut für mich sorge an dieser Stelle und in Beziehung bleibe, Freundschaften pflege, ich sag mal jetzt finanztechnisch investiere in Beziehung, nicht nur nehme, sondern auch gebe, also solche Sachen, die fördern seelische Gesundheit und Stabilität. Wenn ich da schlecht aufgestellt bin und dann kommt die Krise, dann werde ich sie, glaube ich, bin ich überzeugt, nach diesen vielen Jahren Telefonseelsorge schwerer verkraften und durchstehen als jemand, der beziehungsmäßig gut aufgestellt ist. Und jetzt eben dann telefoniert oder skypt oder so, aber immerhin, ne, da seine Möglichkeiten hat und Menschen um sich herum, die sich für ihn interessieren, Anteil nehmen.
Große Pandemien hatten immer auch schwerwiegende ökonomische Folgen. Die spanische Grippe beispielsweise führte in Europa und den USA zu einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um rund 6%. Die Aktienkurse brachen ein. Menschen verloren ihre Jobs. Aus einem globalen Gesundheitsproblem, das zwar viele betrifft, aber längst nicht alle, wird schnell eine Wirtschaftskrise, die wirklich alles betrifft. Dass dies sich negativ auf die menschliche Psyche auswirkt, haben Soziologen bereits ausgiebig erforscht. Gerade Männer, die, Gleichberechtigung hin oder her, häufig immer noch die Haupternährer ihrer Familie sind, leiden unter Wirtschaftskrisen besonders. Für sie ist ihr Arbeitsplatz der primäre Mechanismus der sozialen Integration. So jedenfalls formuliert es Janosch Schobin vom Lehrstuhl für Makrosoziologie an der Universität Kassel. Wie sehr Männer unter dem Verlust oder dem drohenden Verlust ihres Arbeitsplatzes leiden, merken auch Telefonseelsorgerin Babette Glöckner und ihr Team in Hamburg.
Es rufen deutlich mehr Männer an. Also das ist in den letzten Jahren schon angestiegen. Wir freuen uns darüber sehr, weil wir denken, ah ja, jetzt haben die uns auch mal entdeckt und haben entdeckt, dass Reden irgendwie auch sehr gut tut, so, oder gut tun kann. Aber jetzt in den letzten Wochen ist das nochmal richtig angestiegen. Wir haben teilweise Schichten, Dienstschichten, da haben wir ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer am Telefon. Und sonst ist es eher umgekehrt.
Daten der Weltgesundheitsorganisation aus 54 Ländern zeigen, dass die Suizidrate insbesondere bei Männern infolge der globalen Wirtschaftskrise 2007-2008 weltweit angestiegen war. Die höchsten Zuwachsraten gab es mit 6,4% in den USA und 4,2% in Europa. Auch hier sahen die Forscher die gestiegene Arbeitslosigkeit als Hauptgrund an. Wenn Eltern leiden, weil sie beispielsweise um ihren Job bangen oder ganz allgemein in der ungewohnten Situation der Krise verunsichert sind, dann geht das auch an ihren Kindern nicht spurlos vorüber. Davon berichtet der Kinder- und Jugendpsychotherapeut Stuart Masseska-Tulla aus Offenbach am Main.
Sie haben ja so viele Eltern als sehr, sehr hilflos erlebt, ne? Und wenn Sie sich vorstellen, dass Ihren Eltern das ja die Bezugsperson ist und dann erleben Sie halt einen Elternteil, was vollkommen überfordert ist und hilflos oder selbst an die Grenzen kommt und gegebenenfalls handgreiflich wird. Thema körperliche Gewalt ist natürlich, kommt dann auf. Dann kommen dann halt dann auch dementsprechenden Ängste auf und Regression, sagt man, dass dann Kinder, die zum Beispiel vorher ins Bett genässt haben, wieder anfangen vermehrt ins Bett zu nässen oder wieder kindhaft werden. Oder gleichzeitig bei Jugendlichen, dass die dann aber auch dementsprechend das Gefühl haben, für ihre Eltern Verantwortung übernehmen zu müssen, weil sie merken, dass die Eltern halt ziemlich an die Grenzen kommen.
Als Kitas und Schulen schlossen oder nur noch eine eingeschränkte Notbetreuung anboten, mussten sich viele Eltern plötzlich rund um die Uhr selbst um ihre Kinder kümmern und dabei oft gleichzeitig ihrem Job nachgehen. Für viele eine zu große Aufgabe.
Ganz, ganz zentral waren so Sachen wie zum Beispiel Sachen wie Tagesstruktur organisieren. Also Eltern klar machen, wie wichtig eine Tagesstruktur ist, dass die Menschen erstmal morgens angezogen werden, dass die Menschen geregelte Abläufe einbauen, dass sie Pausen nehmen, dass es Mahlzeiten gibt, dass es auch mal Spaziergänge gibt. Also wirklich so Sachen, die du sonst so als basic sehen würdest.
Bei der Frage, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die ganz Kleinen hat, sind Psychologen sich noch nicht einig. Untersuchungen gibt es dazu bislang nicht.
Wenn es um Maskentragen geht, dann könnte auch eine Sorge geäußert werden über frühkindliche Bindungsstörungen. Denn gerade Kinder, die ganz klein sind, sind vollkommen darauf angewiesen, auf die Affekte. Also man sagt diesen spiegelnden, glänzenden Augen der Mutter. Das heißt, sie sehen die Gefühle des Gegenübers, das spiegelt ihnen, das heißt, sie lernen daraus, das Kind gewinnt daraus dann auch die emotionale Fähigkeit, die man sagt halt die Mentalisierungsfähigkeit, mein Gegenüber spiegelt mir seine Gefühle. Die anderen Positionen sagen halt, naja, das sind auch Lernmöglichkeiten. Ne? Also wenn Menschen lernen, auf eine gewisse Art und Weise sich zu kleiden, sie lernen ja auch Socken anziehen, dann gehört das halt dazu. Aber für die Kinder ist es halt natürlich schwierig, weil gerade sie brauchen dieses vom Gegenüber.
In den Wochen des Lockdowns gab es in der Praxis von Stuart Maseska-Tulla weniger Neuanmeldungen als sonst üblich. Mit den ersten Lockerungen schnellte die Zahl der Neuanmeldungen jedoch in die Höhe. Auch Moritz Petzold von der Charité wird weiter lernen und dranbleiben an der Frage, welche Ängste sich durch die Corona-Pandemie entwickeln. Einige seiner Probanden hat er bereits mehrfach befragt, die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. Er wird die Menschen noch über einen längeren Zeitraum regelmäßig befragen. Auch neue Teilnehmer sind willkommen und können sich über die Website der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Berliner Charité anmelden.
Also wichtig sind natürlich die Menschen, die einmal teilgenommen haben am Anfang und sozusagen, wo wir den kompletten Verlauf über die Krise nachvollziehen können. Aber wir schließen auch weiter Menschen ein und jeder, der interessiert ist, kann auch gerne jetzt noch einsteigen in unsere Studie.
Bleibt die Frage oder die Hoffnung, ob die Wochen des Lockdowns nicht auch etwas Gutes hervorbringen? Stefan Grünewald vom Rheingold-Institut in Köln ist davon überzeugt.
Viele haben auch eine andere Sensibilität dafür entwickelt, was ihnen im Leben wichtig ist. Also die Entschleunigung hat dazu geführt, dass man gemerkt hat, die Tiefe, die Intensität, die in analogen Tätigkeiten wie dem Wandern, dem Beziehungsgespräch, dem Kochen oder Gärtnern oder Werkeln begründet sein kann. Also wir haben eine neue Wertschätzung des Kleinen, des Regionalen erfahren, auch eine Wertschätzung von Menschen, die das System mitstabilisieren, die wir häufig gering geschätzt oder komplett übersehen haben, sei es die Pflegekräfte oder die Kassiererin oder die Menschen, die das öffentliche Leben in Gang halten. Also das sind sicherlich Erfahrungen, die überdauern werden.
Und der Zwickauer Psychologe Sven Quillitsch fügt hinzu.
Was erzählt man denn, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt am Arbeitsplatz? Oder was lässt man denn die Kinder in der Schulklasse erzählen? Nach den Sommerferien, wo wart ihr im Urlaub? Das ist in diesem Jahr viel leichter zu sagen, ach, wir waren bei Oma auf dem Bauernhof. Das ist in den anderen Jahren und das wird vielleicht dann auch nach der Corona-Krise wieder schwieriger sein, dort zu sagen, ja, wir waren zu Hause und haben eine Radtour gemacht und wir waren halt nicht auf den Galapagos-Inseln, ne? Oder eine Nordatlantik-Tour gemacht oder irgend sowas ähnlich oder eine Kreuzfahrt. Ne?
Immer weiter weg, immer aufregender, immer exotischer. Auf der Jagd nach neuen Reisesuperlativen hat die Corona-Krise uns vorerst ausgebremst. Völlig ungeplant wird die Pandemie zur Verschnaufpause für einen noch viel größeren Krisenherd, die Umwelt. Seit dem Zweiten Weltkrieg waren die weltweiten Emissionen nicht mehr so niedrig wie in den vergangenen Monaten. Ein positiver Effekt der Corona-Krise und einer, an den wir uns auch nach der Krise hoffentlich noch erinnern.
Existenzangst und fehlende Kontakte, wie die Corona-Krise die psychische Gesundheit beeinträchtigt. Das war ein Feature von Catalina Schröder. Die Redaktion hatte Martin Hartwig, die Regie Stefanie Lasey, an der Technik saß Inge Görgner, es sprach Annika Mauer.